auf der Missionsstation hat genug Raum für 10.000 Menschen. Wir sind nicht in einer Stadt, wir sind auf dem Lande. Das zeigt nur, wie groß der Hunger nach Gottes Wort ist. Früher war es Sport, Fußball, Rugby, Cricket, was die Menschen angezogen hat. Aber in unserer Umgebung und unser Teil des Landes ist da gar nichts, was die Menschen so ergreift und erfasst wie das Evangelium Jesu Christi. Das ist natürlich die beste Nachricht. Es gibt nichts anderes, was so wunderbar ist, wie der Gekreuzigte, unser Herr Jesus, der lebendige Gott. Viele Völker, besonders auch in unserer Zeit und in der ganzen Menschengeschichte, haben versucht, ohne Gott fertig zu werden. Und es ist kein Volk gelungen. So eine Katastrophe, was daraus wird. Ein Fisch kann nicht ohne Wasser leben. Der beendet in die Bratpfanne. Und der Mensch kann nicht ohne Gott fertig werden. Er beendet in der Hölle, auch im Feuer. Also ohne Gott geht es nicht. Das hat auch unsere Generation uns gelehrt und der Ostblock auch. Atheismus führt nur in eine Grube hinein. Ohne Gott können wir nicht fertig werden. Irgendein Volk in dieser Welt, das es wagt, ohne Gott in die Zukunft zu gehen, geht Pech ab. Aber jedes Volk, das es mit Gott war, geht Pech auf. Und so ist es auch in unserem persönlichen Leben. Nur mit Gott machen wir Fortschritt. Mit unseren Kindern auch. Ohne Gott geht es Pech ab und rückwärts. Es ist eine große Freude, hier zu sein. Der Herr hat seine Jünger immer befohlen, geht hin in alle Welt. Und dann sagten wir, Herr, das können wir nicht. Wir können nicht in alle Welt, in die kommunistischen Länder können wir nicht hinein und dürfen wir nicht hinein. Das letzte Mal, vor dem die Mauer fiel, in Berlin, fragte ich einen Bruder, wie lange wird die noch stehen? Noch 40 Jahre? Sagt, ja, man weiß das nicht. Und da war es nur ein paar Tage. Nun sind wir so dankbar, dass auch in diesen Ländern der Welt die Türen heute aufgeschlossen sind fürs Evangelium. Natürlich gibt es noch Orte, wo wir nicht verkündigen können. Und das ist in den muslimischen Ländern. Die sind ganz fanatisch. Da können wir nicht das Evangelium verkündigen. Aber wer weiß, mit dem Radio kann man es, mit dem Internet kann man das auch, aber dass man persönlich in das Land hineingeht als Prediger des Evangeliums, ist in vielen Ländern noch unmöglich. Aber der Herr Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Und durch seine Allmacht wird das auch mal möglich sein. Nun zu unserem Text für den heutigen Abend, den wir aufgezeichnet finden im Johannesevangelium, Johannes Kapitel 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin, sagt der Herr. Sehr oft, wenn der Herr im Neuen Testament die Worte redete, ich bin, sind die Pharisäer und Schriftgelehrten wütend geworden, zornig und sagten, er lästert. Er ist des Todes schuldig. Warum? Sein Geheimnis. Als Mose von Gott gerufen wurde, das Volk Israel aus der Knechtschaft Ägyptens zu führen, sagte er, Herr, was soll ich dem Volke sagen? Wer hat mich gesandt? Was ist dein Name? In meiner Luther-Übersetzung heißt es, ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde sein, hat dich gesandt. In anderen Sprachen ist es nicht, ich werde sein, sondern ich bin, der ich bin, hat dich gesandt. Ich bin, hat dich gesandt. Ich bin, ist der Name Gottes. Und das wussten die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und darum waren sie wütend und ärgerlich und sagt, er lästert, er macht sich zu Gott. Ich bin, der ich bin. Ich bin. In der englischen Sprache I am. Er ist der Immerwährende. Das ist der Name Gottes. Ich bin. Und wenn der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg, dann zeigt er uns ganz klar, wer er ist. Gott, Mensch. Er ist Gott. Denn in Jesus Christus ist Gott zu uns gekommen. Gott ist Fleisch geworden. Das ist ein großes Geheimnis. Und Gott ist der Weg. Ohne ihn gibt es keinen Weg. Hängen wir irgendwo in der Luft? Gott ist die Wahrheit. Ohne ihn gibt's keine Wahrheit. Leben wir eine Lüge, sind wir im Betrug und betrügen uns selbst. Meinen, dass wir etwas wissen, dass wir die Wahrheit haben. Aber die Wahrheit haben wir nur, wenn wir Jesus haben. Und dann sagt er, er ist das Leben. Wie versucht der Mensch doch nicht, um ohne Gott fertig zu werden? Auch wir, als wir junge Männer waren, sagte ein Bruder einmal, ich kann doch nicht von morgens bis abends an Gott denken, ich werde verrückt werden. Kann mich doch nicht immer mit Gott beschäftigen. So redeniert und spricht der natürliche Mensch, der Gott nicht kennt. Nun zu unserem Text. Ich möchte etwas über diese Punkte sagen. Über den Weg, Wahrheit und das Leben. Thomas, der Jünger Jesu, der hörte, was der Herr Jesus ihnen sagte. Die Zeit war nahe gekommen, dass er sterben sollte und seine Jünger verlassen, indem er zum Vater ging. Natürlich waren sie traurig. Im 16. Kapitel heißt es, ihr Herz war mit Trauer erfüllt. Kann man verstehen. Für sie muss das das Wunderbarste gewesen sein, um mit Jesus zu sein, ihn zu sehen, ihn zu hören, seine Werke zu sehen, wie er die Kranken heilte, die Toten lebendig machte, auferweckte, die Hartgebundenen mit Sünde und Teufelsmacht befreite. Das war Himmel auf Erden. Und als er ihnen sagt, eure Herzen sollen nicht erschrecken. Ich gehe zu dem, der mich gesandt hat. Ihr wisst, wer das ist, sagte er, und ihr kennt den Weg auch. Thomas sagt, nein, Herr, wir kennen den Weg nicht, den du gehst, weil wir nicht wissen, wo du hingehst. Wenn ich sage, könnten Sie mir bitte den Weg erklären, dann sagen Sie, ja, was für ein Weg, wir wissen ja nicht, wo Sie hingehen. Nürnberg, Berlin, wir müssen wissen, wo wir hingehen, um den Weg zu erklären und zu wissen. Und Thomas sagt, wir wissen nicht, wo du hingehst. Darum wissen wir auch den Weg nicht. Und dann sagt Jesus, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Ein Inder, der ein Hindu war in Indien, hasste die christliche Religion. Schon auf der Schule, wenn er eine Bibel fand, zerriss er die und verbrannte sie. Er wollte von Wort Gottes nichts wissen. Aber dann kam er immer in große innerliche Not, bis eines Tages er eine Begegnung hatte mit Jesus Christus. Er fand den Weg und das brachte ihn Wahrheit und Leben, Glück, Freude, Frieden. Wir können ja alles haben, was die Welt uns bietet. Aber wahre Freude haben wir nicht. Wahren Frieden auch nicht. Das wahre Glück auch nicht. Das finden wir nur in Jesus Christus. Nirgends anders. Wir als Kinder hatten auch alles, was die Welt uns bieten konnte. Bei unserem Elternhaus war ein Tanzboden. Da haben Menschen gesoffen von abends bis morgens. Meine Brüder musizierten. Aber sonntags saßen sie fromm in der Kirche und spielten die Orgel. Sie waren gut auf beiden Seiten. Die Bibel sagt, keine kann zwei Herren dienen. Aber da kommen wir her. Was haben wir gemacht? Jeden Sonntag waren wir in der Kirche. Aber während der Woche war das Gegenteil. Aber Freude kannte ich nicht. Wenn ich im Neuen Testament las, ihr werdet vollkommene Freude haben, weil Gott eure Gebete erhören wird, sagte ich, Herr, gibt es das? Gibt es vollkommene Freude? Das gibt es doch nicht. Die hatte ich nicht, Frieden auch nicht. Ich sah auch nicht den Sinn des Lebens, als ich einmal mit unseren Verwandten Jugendlichen spielte, Cousins und Cousinen, da sagte ich ihnen, bei uns gab es große Eukalyptusbäume. Der Eukalyptusbaum ist der Baum, der am schnellsten wächst in der Welt. Der kann 5 oder 10 bis zu 10 Meter in einem Jahr wachsen. Wird ein riesiger Baum, hat tiefe Wurzeln. Und wir wohnten in solch einem Wald. Dann sagte ich zu ihnen, ach, hätte ich doch das Glück gehabt, um ein Eukalyptusbaum zu sein. Ach, sagten sie, warum? Da schaut mal hin, der große Eukalyptusbaum wird abgehauen und ist fertig. Ach, wenn ich doch ein Hund wäre, der stirbt und ist tot. Ich wusste, dass mit dem Tod des Menschen es nicht das Ende ist. Ach, sagt eine junge Cousine, sagt Erlo, du bist doch ein dummer Mann. Du willst ein Hund sein oder ein toter Baum. Ich freue mich, dass ich ein Mensch bin, denn ich werde mal so sein wie die Engel. Dann sagte ich, das können nur junge Mädchen solchen Unsinn reden und so töricht sein. Wer will denn ein Engel sein im Himmel? Liebe Tod, alles vorbei. Aber ich wusste, mit dem Tod ist nicht alles vorbei. Das ist der Beginn der Sache. Wir leben ja nur ein paar Tage in dieser Welt. Wie der Nebel ist, so ist das Leben. Wie die Blumen, die heute sind, morgen sind sie verwelkt. Wie das Gras, so fliegen unsere Tage dahin. Natürlich, wenn man jung ist, meint man, das Leben ist noch lang vor uns. Aber ehe man sich versieht, ist das Leben vorbei. Aber dann beginnen die Ewigkeiten. Dann beginnt die Ewigkeit. Und wer am verkehrten Platz ist, wer sich in der Hölle befindet, sein Gefängnis, da kommt man nie wieder heraus. Da wird man gequält Tag und Nacht. In Qualen des Feuersees. Wie schrecklich wird das sein? Wenn wir uns das klar überlegen, dann sollte da nicht eine sein in der Welt, der solch ein Narr ist. Und die ewige Seligkeit, die Jesus Christus durch das Kreuz auf Golgatha uns darbietet, dass wir die Seligkeit von uns weisen. Wir sollten, Liebe, unseren Rücken kehren auf alles Irdische. Alles Weltliche und nur aufs Ziel gerichtet sein. Und in dem sollten wir den Mose nachahmen, der gesagt hat, ich will Liebe leiden mit dem Volke Gottes eine kurze Zeit, als dass ich mich hier erfreue und dann in eine verlorene Ewigkeit gehe. Lasst uns die Ewigkeit nie aus dem Sinn verlieren. Das kann keine sich leisten. Und wer das macht, wird die ganze Ewigkeit es bereuen. Denken Sie nur mal an den reichen Mann und den reichen Jüngling. Der reiche Mann, der es ins Verderben ging. Und als er dort in der Hölle war, den armen Lazarus sah, auf dem Schoß des Abrahams, da sagte Vater Abraham, sende doch den Lazarus, dass er zu meinen Brüdern gehe, Ich habe 5 Brüder, die noch in der Welt sind, und sie warne, dass sie nicht hierher kommen. Er sagte, nein, sie haben Mose und die Propheten. Der reiche Mann sagt, die stören sich nicht an Mose und an die Propheten. Aber wenn einer von den Toten auferweckt ist, dann werden sie darauf Acht geben. Und der Herr sagt, nein. Wenn sie nicht auf Mose Acht geben und die Propheten, werden sie auch nicht glauben, wenn einer von den Toten auferstehe. Und das war ganz kurze Zeit, vor dem Jesus gestorben ist und auferstanden ist. Der Herr sagt, wenn wir Mose und die Propheten nicht hören, auch nicht, wenn einer von den Toten aufersteht. Und wie viele Millionen Menschen gibt es heute in der Welt, trotzdem Jesus von den Toten aufgewacht ist und auferstanden ist, leben sie noch in Atheismus? Leben sie noch entfernt von Gott? Leben noch in der Sünde und in der Gottlosigkeit? Es sollte keinen gottlosen Menschen geben auf der Welt. Aber trotzdem, Jesus auferstanden ist, gibt es noch solche. Aber das wahre Glück, dass die wahre Seligkeit, Frieden, Freude, finden wir nur im Evangelium Jesu Christi. Evangelium auf Deutsch heißt gute Nachricht, freudige Botschaft. Die finden wir nur im Evangelium. Nun, dieser Hindu-Junge war ein unglücklicher Junge, wollte mit seinem Leben Schluss machen. Und dann fand er den Weg und Jesus Christus fand ihn. Und dann war die Bibel ihm das schönste Buch. Das reute ihn, dass er die verbrannt hatte vor dem und die Christen verfolgt hatte. Und dann zu seiner großen Freude konnte er einmal nach England reisen, als Prediger des Evangeliums. Und dann erlebte er die größte Enttäuschung. Die größte Enttäuschung. Viele nicht weiße Rassen sind enttäuscht. Bis zum Kern ihres Wesens. Weil sie den Eindruck haben, dass alle Weißen, alle Europäer Christen sind. Und wenn Sie Europäer finden, die nicht Christen sind, sind Sie schockiert. Das geht Sie durchs Mark und Bein. Sie können das nicht verdauen. Wie ist das möglich? Das ist ein Weiße. Und der glaubt nicht an Jesus Christus? Der ist nicht auf dem Weg? Der lebt für den Teufel? Manche kommen über den Schock nicht hinweg. Die meinen einfach, jeder Weiße sollte ein Christ sein. Ich habe schon erlebt in atheistischen Ländern und kommunistischen Ländern, dass die Menschen dort meinten, der Westen, der wandelt mit Gott. Aber wenn sie dort hinkommen und finden, nein, da ist auch Götzendienst. Da dient man auch das Geld. Das Irdische. Jesus ist nicht alles, ein und alles. Sind sie auch enttäuscht. Aber das sind nun Tatsachen, die es gibt in dieser Welt. Und als er in England war und meinte, jeder Engländer wäre ein Christ, war er so grenzenlos enttäuscht. Er konnte es nicht verstehen. sagt Jesus, der Heiland, der Retter. Und die Menschen kennen ihn nicht. Und der soll die Hautfarbe gehabt haben von den Europäern. Und die Europäer dienen ihm nicht. Und dann wurde ihm geschenkt, mit einem Professor, Theologieprofessor zu reden. Und dann sagte der Professor, sagen Sie mir mal, Sie waren doch ein fanatischer Hindu und sind nun Christ geworden. Warum sind Sie Christ geworden? Warum haben Sie die Religion des Hinduismus verlassen und die Religion des Christentums angenommen? Haben Sie gefunden, dass die christlichen Lehren besser sind als die des Hinduismus? Dann sagte der bekehrte Hindu dem Professor, nein, Herr Professor, ich bin Christ geworden, weil ich Jesus gefunden habe. Und Jesus mich gefunden hat. Ach, sagte der Professor, ja, das kann ich verstehen. Aber sag mir mal, meinst du nicht, dass der christliche Lebensstil besser ist als das des Hindus? Wir haben ja unsere Lehre, unsere Gesetze. Ist der christliche Standard nicht höher als des Hinduismus? Und dass sie deswegen Christ geworden sind. Er sagte, no, Sir. Nein, Herr. Ich bin nicht deswegen Christ geworden. Ich hatte eine Begegnung mit einer Person. Und das ist Jesus Christus, er lebt in meinem Herzen. Ach, sagte der Professor zum Zweiten, ich verstehe das, aber lasst uns nun mal praktisch sein. Mit unseren Füßen auf den Boden. Sagt, ich verstehe, was du sagst, und der Professor hat es nicht verstanden. Er hat es nicht begriffen, dass es nicht nur um Regel und um eine Lehre geht, sondern um einen Mann, der den Himmel verlassen hat, ist Mensch geworden, für uns gelitten, unsere Sünden auf sich getragen hat und ans Kreuz auf Golgatha genagelt ist, als Lamm Gottes da geschlachtet ist. Dass wir durch seine Wunden geheilt sind. Er ist der Weg. Und keiner kommt zum Vater, denn durch ihn. Darum sagte Herr Jesus, ich bin der Weg. Es ist nicht die Lehre, es sind nicht die Regeln des Christentums, die uns zu Gott bringen, nicht einmal die Religion des Christentums, sondern es ist Jesus selber. Wer ihn nicht kennt, wer keine Begegnung mit ihm gehabt hat, der ist auf Irrwegen und nicht auf den Weg. Und dann sagte das Zweite, ich bin, er ist Gott. Er will, dass wir das klar verstehen. Ich erwähnte den reichen Jüngling, der kam ja zu Jesus und sagte, guter Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Da sagt der Herr Jesus, warum nennst du mich guter Meister? Nur eine ist gut, und das ist Gott. Er tadelt ihn nicht und sagt nicht, du hättest mich nicht guter Meister nennen sollen. Er sagt aber, weißt du, was du damit sagst, wenn du mich guter Meister nennst? Weißt du, dass ich Gott bin? Erkennst du mich an als Gott, dem Fleisch gekommen ist? Schöpfe Himmels und der Erde. Und nun den Menschen mit Gott versöhnt. Er ist die Wahrheit. Als er vor Pilatus stand, da sagte der Herr, er ist gekommen, für die Wahrheit zu zeugen. Da fragt Pilatus ihn, was ist die Wahrheit? Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und dann ging Pilatus hinaus, redete mit dem Volk. Was ist die Wahrheit? Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ohne Jesus gibt es keine Wahrheit. Und wenn wir auch sagen, wir legen die Wahrheit auf den Tisch, aber wenn Jesus nicht in dem ist, ist es laute Lüge. Er ist die Wahrheit. Eine Mohammedanerin kam zu uns auf die Missionsstation, Zentrum der Erweckung, Vatsitsabantu. Sie kam aus Iran. Menschen kommen aus aller Welt. Wir haben durchschnittlich 1200 Menschen jeden Tag des Jahres. Können Sie verstehen, warum es schwer wird für mich, dass ich den Ort verlassen muss und dann durch die Welt zu gehen, das Evangelium zu verkündigen, wo es nicht jeden Tag Tausende sind, sondern vielleicht nur Hunderte. Aber wenn Gott ruft, Philippus war in einer Erweckung und der Herr hat ihn gerufen und dann ging er in eine Wüste zum Kämmerer aus dem Mohrenland, zu einer Person. So sind Gottes Wege. Aber ich hoffe, dass unter den Hunderten es vielleicht eine oder zwei geben wird, die vielleicht ein Martin Luther unsere Zeit sein könnten. Und Männer und Frauen, die brauchbare Gefäße in der Hand Gottes sein können. Dann hat es sich gelohnt. Und diese Iranerin, die kam und erzählte mir ihre Geschichte. Sie hatte ein kleines Kind, zweijährige Tochter, die war sterbenskrank. Sie ist in Iran aufgewachsen, hat nie gehört, dass es einen Gott gibt. Sie kannte nur Allah. Sie hat nie gehört, dass es Jesus Christus gibt. Und als sie um das Leben ihres Kindes rang, wie nur eine Mutter es tun kann, die das Kind geboren hat. Trotzdem es heute nicht mehr überall so ist. Heute ist der gefährlichste Ort in der Welt nah am Herzen der Mutter. Ganz nah an dem Herzen der Mutter. Da werden die Kinder geschlachtet und getötet. Von der eigenen Mutter. Ich konnte das als junger Mann nie verstehen, dass Jesus sagt, kann eine Mutter ihr Säugling vergessen? Und wenn sie es vergesse, so werde ich euch nicht vergessen. Dann sagte ich, Herr Jesus, das kann doch nicht eine Mutter. Meine Mutter kann mich doch nicht vergessen. Aber mit 15, 16 Jahren habe ich zum ersten Mal den Schock erlebt. Ein 16-jähriges Mädchen erwartete ein Baby. Und dann hat sie es morgens früh, ohne das Wissen der Eltern, dass sie ein Baby erwartete. Sie besuchte die Schule, hat sie das Kind morgens in die Welt gebracht. Dann hat sie eine Schüssel genommen, gefüllt mit Wasser, das neugeborene Kind hineingetaucht und das Kind im Wasser erstickt, ersoffen. Und dann ist sie gegangen im Maisland, auf dem Land, mit einer Schaufel, hat ein kleines Loch gegraben, das getötete Kind begraben, zurück, sich gewaschen, um zur Schule zu gehen. Und wie kam die Tatsache ans Licht? Die Hunde haben das gerochen und gegraben, und ein Hund kam mit dem toten Kind nach Haus. Dann war die Tat ans Licht gebracht. Kann eine Mutter ihr Säugling vergessen? Ja, im 20. Jahrhundert werden Millionen Kinder getötet in einem Jahr. Man redet davon, dass die Nazis 6 Millionen Juden umgebracht haben. Während des Krieges. Heute werden viel mehr als 6 Millionen in einem Jahr getötet. Und nicht von Feinden, von der eigenen Mutter. Wie werden wir vor Gott einmal Rechenschaft ablegen? Wie werden wir da stehen und bestehen können mit den toten Kindern? In Amerika war eine junge Frau, die ging zum Arzt, ihr war nicht wohl. Und als sie dort im Warteraum wartete, schaute sie, und es waren christliche Ärzte, die hatten auch eine Bibel dort, unter den Zeitschriften. Und dann schaute sie und sah ein schwarzes Buch. Das ist wohl eine Bibel. Sie hatte noch nie eine Bibel in ihrer Hand gehabt. Noch nie. Und dann kam der Gedanke, die 10 Gebote. Sie sagt, immer wieder wird von 10 Geboten geredet. Was sind wohl die 10 Gebote? Und dann ging sie hin, nahm die Bibel, schlug sie auf, und da sind hunderte, tausende Seiten in der Bibel. Und Gott in seine Liebe und Treue und Güte, die täglich neu ist, öffnet ihr den rechten Ort. 2. Mose 20. Da sind die 10 Gebote niedergeschrieben. Und als sie las, fiel ihr Auge auf das Gebot: Thou shalt not kill. Du sollst nicht töten. 7. Gebot. Du sollst nicht töten. Und ihr Herz zerbrach und sie weinte wie ein Kind. Niemand konnte sie trösten. Die Sekretärin des Arztes kam zu ihr. Aber alles Reden half nichts. Und dann ging sie gleich zum Arzt und sagte: Hier ist eine Frau, ich weiß nicht, was mit dir los ist. Die hört nicht auf zu heulen. Da bringen sie herein. Und als sie sich setzte, sagte der Arzt: Was ist geschehen? Warum sind Sie hier? Warum weinen Sie? Sie sagen, noch nie in meinem Leben habe ich die Bibel in meiner Hand gehalten. Ich habe noch nie die Bibel gelesen. Aber als ich im Warteraum wartete, sah ich das schwarze Buch. Und dann dachte ich an die 10 Gebote. Irgendwo, irgendwann habe ich mal gehört, dass es 10 Gebote gibt. Es war wohl bei der Schule. Und dann wollte ich nun lesen, was sind die 10 Gebote? Und da las ich, du sollst nicht töten. Und sie sagt, ich habe 16 meiner eigenen Kinder im Mutterleib getötet. Und abgetrieben. Kann Gott mir vergeben? 16 Kinder habe ich getötet. Und dann hat sie dem Arzt gesagt, wie sie die Kinder getötet und umgebracht hat. Das sind erschreckende Worte. Aber da ist eine, der sagt, ich bin die Wahrheit. Eines Tages werden wir vor dem Richter alle Richter scheinen müssen. Und Jesus sagt, ich bin der Richter. Ich bin, der das Urteil fällt. Ich bin der Gott, der lebendige Gott. Ich bin die Wahrheit. Und als die Iranerin zu Gott schrie in ihrer Not, nicht zu Gott, entschuldigen Sie, zu Allah. Und sagt, Allah, rette das Leben meines Kindes, lass mein Kind nicht sterben. Da kam eine Stimme vom Himmel zu ihr und sagte, bete nicht zu Allah, bete zu Jesus. Sie sagte gleich, Herr, Jesus, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wer du bist, aber ich bete dich an und bitte dich, rette das Leben meines Kindes. Und das Kind wurde momentan gesund und vollkommen geheilt. Aber nun war sie auf der Suche. Wer ist Jesus? Wer ist dieser Mann? Die hat auch gar nicht gewusst, dass es eine Bibel gibt. Dann hat sie sich eine Konkordanz gekauft. Ein Wörterbuch, nicht Konkordanz, ein Wörterbuch. Und dann hat sie dieses Wörterbuch geöffnet, Jesus. Oh, das ist an den die Christen glauben. Jesus, der Retter von ihren Sünden. So hat Gott einen Sohn? Ist Jesus Erlöser und Retter? Was ist ein Erlöser? Was ist ein Retter? Was sind Sünden? Und so ist sie im Wörterbuch dieser Worte nachgegangen. Was ist Sünde? Was ist ein Errette? Was ist ein Seligmache? Und ein weltliches Wörterbuch war ihre Bibel, sozusagen. Und dadurch kam sie zum Glauben an Jesus Christus und lernte ihn besser kennen. Und dann sagte sie, Christen? Wer sind denn Christen? Das Wort habe ich noch nie gehört. Und dann hieß es, das sind Menschen, die an Jesus glauben. Die werden Christen genannt. Und sie sagt, die ersten Male, als sie Christen sah auf der Straße, hat sie die angeschaut, als ob sie Engel aus dem Himmel waren. Von oben bis unten. Ihre Augen waren wie gefesselt an die Christen. Sie sagten, was für Menschen müssen das sein? in denen Christus lebt, die an Christus glauben, dessen Sünden vergeben sind, die gereinigt sind mit dem Blute des Lammes. Und sie sagt, wenn sie vorbeigingen auf der Straße, blieb sie stehen und schaute sie die Christen nach und beneidete sie. Weltselige Menschen! Aber später war sie enttäuscht. Welch eine Verantwortung! Das ist eine gefährliche Sache, wenn wir uns einfach oberflächlich Christen nennen. Mahatma Gandhi, der war mal auf der Suche. Er hat eine Zeit lang nicht weit von uns, wo die Missionsstation jetzt ist, gelebt. Und der indische Führer war hungrig und hat sich aufgemacht und sagte, ich gehe zu den Christen, ich will das wahre Evangelium, ich will die Wahrheit. Und dann ist er zu den Weißen gekommen, zu den Christen, und war enttäuscht. Und hat sich vom Christentum abgewandt. Wir Christen, wenn wir einst vor Gott stehen müssen und Rechenschaft ablegen für unser Leben, wird es uns nicht gut ergehen, wenn wir nicht im Lichte des Wortes Gottes leben. Als gehorsame Kinder Gottes. Welch Verantwortung. Da hätte der Mahatma Gandhi ein Christ werden können. Der Führer von fast 1000 Millionen Menschen hätte ein Christ sein können. Was für einen Einfluss hätte der Mann haben können? Aber er kam zu den Christen und war enttäuscht. Leider ist es so, dass die Menschen heute nicht die Bibel lesen, nicht viele. Aber sie lesen die Christen, sie lesen uns, die wir uns Christen nennen. Ein Mann Gottes sagte, wisst ihr Christen, dass ihr eine lebendige Bibel sein solltet? Paulus, der schreibt ja, er sagt, ihr seid ein Brief Christi, geschrieben nicht mit Feder und Tinte, sondern mit dem Geist Gottes. Jeder Christ sollte ein Vorbild sein für alle Nationen in dieser Welt. Das, was in der Bibel geschrieben steht, sollte auch Wahrheit sein in unserem Leben, dass wir entsprechend dem Worte Gottes leben, dass wir das praktizieren, woran wir glauben. Und diese Iranerin, die sagt, ich beneidete die Christen, sagt, wie wunderbar. Die dienen einen lebendigen Gott. Ich habe zu Allah gebetet, mein Kind starb. Aber da sagte der Gott des Himmels, bete zu Jesus. Und Jesus heilte mein Kind. Welch ein Herr und welch ein Gott. Und Gott sei Dank, dass sie auch Christin wurde und zu uns kam und sagte, ich möchte mit all meinen Sünden und verkehrten Sachen, so wie ich bin, zu Jesus Christus kommen. Und dass er mich reinwäscht mit seinem Blut. Und sie beichtete und bekannte ihre Sünden. Sie kam zur Erkenntnis der Wahrheit. Jesus sagt, ich bin der Weg, Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin die Wahrheit. Ohne mich gibt es keine Wahrheit. Und ich bin das Leben. In Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 21 lesen wir, Christus ist mein Leben. Sterben ist mein Gewinn. Christus ist mein Leben. Und wenn Christus unser Leben ist, dann ist das Sterben nicht schrecklich für uns, sondern das ist Gewinn. Der Pfarrer, durch den ich zum Glauben kam, hatte keinen Frieden, keine Freude und kannte den Herrn Jesus nicht. Und dann meinte er, dass durch das Theologiestudium er Jesus kennenlernen würde. Aber es geschah nicht. Und dann dachte er, wenn er als ordinierter Pfarrer das Evangelium verkündigt, dann wird er das Leben haben. Und fand, dass er es nicht hatte. Und dann meinte er, durch harte Arbeit, viel Predigen, wird er dorthin gelangen. Aber durch die viele Arbeit erlebte er fast einen Nervenzusammenbruch. Und dann ging er zu dem besten Arzt bei uns im Natal, Provinz Natal. Und der war ein Jude, aber nicht gläubig. Und er sprach mit ihm und der untersuchte ihn. Und als er ihn gründlich untersucht hatte, sagte aber, Herr Pfarrer, ist es nicht seltsam? Sie sind doch Christ. Sie glauben an den Messias. Sie glauben doch, dass Jesus der Messias ist. Warum haben Sie denn solch eine Furcht vor dem Tod? Warum fürchten Sie sich so sehr über den Tod? Sagt, das war ein harter Schlag. Und der Arzt sagt, sind nicht nur Sie allein. Ich weiß von vielen führenden Christen, die fürchten den Tod. Hier heißt es in Philipperbrief, Christus ist unser Leben. Sterben ist Gewinn. Wenn wir uns vor dem Tod fürchten, bedeutet das, dass Christus wohl noch nicht unser Leben geworden ist. Christus, unser Leben. In Südafrika haben wir noch viele Menschen, die nicht Christen sind. Am Sonntag gehen sie auf den See mit ihren Booten oder zum Indischen Ozean. Sport wurde nie in Südafrika getrieben am Sonntag. Aber jetzt geschieht es, vor dem nie, es war nicht erlaubt. Und eines Tages, als ich fuhr, kam ein Mann mit seinem großen Boot. Und daran hatte er geschrieben, my boat is my life. Mein Boot ist mein Leben. Ja, was ist unser Leben? Was ist das Leben für uns? Wofür schlägt unser Herz? Die Bibel sagt, der Christ, sein Leben ist Christus. Nicht Sport, nicht die christliche Religion. Christus ist nicht nur unser Hobby für den Sonntaggottesdienst, Christus muss unser Leben sein. Vor dem Beginn der Erweckung in 1966 habe ich ein Studium gemacht von der Apostelgeschichte und die Urgemeinde studiert und die betrachtet. Und dann bin ich zum Entschluss gekommen, dass Christus ihr Leben war. Christus bedeutete diesen Menschen mehr als irgendetwas anderes in der Welt. Die Menschen, die einen Acker hatten oder Häuser, die verkauften das und legten, brachten das zu den Apostelfüßen. Es sei eine seltsame Sache. Wenn wir Geld bekommen, dann stecken wir es hier in unsere Westentasche und hier nah beim Herzen. Aber die Apostel setzen es zu ihren Füßen. Das ist, wo das Geld hingehört, unter den Füßen, zu den Füßen und nicht hier nah beim Herzen. Kapieren Sie das? Also, sie brachten ihre Habe und das, was sie hatten, zu den Apostelfüßen und teilten es miteinander. Niemand sagte, dass das sein Eigentum war. Da bekommt man schon den Eindruck, dass das Christentum bei ihnen echt war. Christus, ihr Leben. Kann man verstehen, dass die Apostel schrieben, Christus ist unser Leben. Einer sagt in Südafrika, wenn du wissen willst, ob der Christ ein echter Christ ist, rühre nur sein Geldbeutel an. Dann sieht man schon manches. Vielleicht hat er recht, vielleicht hat er Unrecht. Vielleicht stimmt es nicht. Aber bei anderen, ob es echt ist, rühre nur seine Kinder an. Oder seine Verwandten. Wenn Christus unser Leben ist, ist alles andere Nebensache und wir verlassen es gern, um Jesu willen, weil er unser Leben ist. Unser Herz schlägt für ihn. Christus ist unser Leben. Tagtäglich versammelten die sich, sie beteten, sie waren ein Herz, eine Seele. Ihr Herz war glühend für die Sache des Herrn, nicht für die Welt, nicht für ihre eigenen Ziele und Ideale, sondern für die Sache Gottes. Christus ist unser Leben. Und vor dem ich weiterfahre, liebe Brüder und liebe Schwestern, darf ich Sie eine persönliche Frage stellen. Heute sehen wir uns vielleicht zum ersten und vielleicht zum letzten. Und wenn wir uns nie wiedersehen, denken Sie ran, der Erlo Stegen, der Afrikaner, hat mich eines Tages gefragt, ist Christus mein Leben? Ist Christus Ihr Leben? Ist das die Hauptsumme ihres Lebens, kreist alles um Christus. Geht es nur um Jesus Christus bei ihnen? Wenn das so ist, dann wird Sterben Gewinn sein für sie. Weil dann, wenn sie die Augen hier schließen, öffnen sie sie dort oben und schauen sie den, der ihr Ein und Alles ist. Darum hat Martin Luther gesagt, wenn ich in den Himmel komme, werde ich fragen, wo ist Jesus Christus? Und wenn Sie sagen, er ist in der Hölle, dann verlasse ich den Himmel und gehe zur Hölle. Und die Hölle wird mir der Himmel sein. Es gibt viele Lutheraner. Oh, aber ob der Luthergeist in uns ist, weiß ich nicht. Ob wir dieselbe Sprache reden wie er, bin ich mir nicht gewiss. Aber prüfen sollten wir uns ganz gewiss. Wir können ja auch nicht nur ein Lutheraner, sondern sogar ein Christ sein, nur im Namen. Im letzten Buch der Bibel, Offenbarung, da heißt es, du hast den Namen, dass du lebst, bist aber tot. Ich bin das Leben. Das finden wir nur in Jesus Christus. Unsere Vorfahren von Mutterseits in 1864 sind sie ausgewandert nach Südafrika. Denn in Norddeutschland, in der Lüneburger Heide, hat eine Erweckung begonnen. Die Menschen sind 80 Kilometer gelaufen, um sonntags in den Gottesdienst zu sein. Bis zu 80 Kilometer. Es war eine arme Gemeinde. In Norddeutschland ist der Boden nicht gut. Die Bauern sind arm. Und zwar ein verrufener Ort, Hermannsburg. Die Bauernsöhne, die haben viel gesoffen, dachten nur an andere Frauen und Mädchen und lebten kein gutes Leben. Und in dieser Gemeinde hat Gott begonnen zu wirken. Louis Hams, sein Vater, war dort Pfarre. Und dann, früher war es ja anders als heute, da wurde dem Kind vorgeschrieben, was zu tun. Da konnte das Kind nicht am Tisch sitzen und sagen, ich will nicht diese Speise, keine Kartoffel, ich will nicht nur Butter aufs Brot, sondern auch Marmelade. Zeiten haben sich verändert. Ganz heute wird gesagt, was möchtest du haben? Und alles tanzt um die Pfeife des Kindes herum. Wird getan, was das Kind sagt. Die regieren das Haus. Wird das Kind gefragt? Ja, Kind. Und dann müssen die Erwachsenen das tun, was das Kind sagt. Ist dann nur schlimm, wenn die Kinder groß sind. Die machen genau das, was sie getan haben, als sie klein waren. Und dann gibt es manche Katastrophen. In Südafrika war ein alter Mann, wir sagen ein alter Knast. Aber das Kind hatte es schwer. Die Frau, erste Frau ist gestorben, dann hat er sich die zweite genommen und das war ein junges Mädchen. Seltsam, alte Männer können sich mit ganz Jungen verheiraten, die noch jünger sind als ihre eigenen Kinder. Gut. Aber trotzdem, diese junge Frau geheiratet hat und das Kind hatte, das junge Kind, war der alte Mann unmöglich. Einige Frauen sind nicht zu beneiden. Die haben es schwer, haben ein schweres Lot. Brüder, lasst uns die Wahrheit reden. Ich danke Gott, dass ich keine Frau bin. Wenn ich mich manche Männer anschaue, die Frauen haben ein schweres Los. Wir sollen mit unseren Frauen mit Vernunft leben. Aber manche, wir brauchen ihren Verstand nicht, wenn es um die Frau geht. Ja, und die junge Frau war wie das Kind. Der alte Mann ist aufgewachsen, Brot ohne Butter. Oder wenn man Butter aufstreicht, keine Marmelade. Oder Marmelade und keine Butter. So ist er aufgewachsen und natürlich heute muss alles so gehen, wie es früher gegangen ist. Trotzdem er nicht mehr in einem Ochsenwagen und Eselwagen geht, sondern im Auto. Aber er lebt noch in der Vergangenheit. Und dann immer schimpfte er am Tisch. Und sagt, Kind, ich bin nicht so groß geworden. Dick Butter und dann noch Marmelade und dann noch Sahne obendrauf. Und dann beschimpfte er auch die Frau. Und eines Tages wurde es dem Jüngling zu viel. Der Vater sagt, ich konnte das nicht. Und dann sagte der Junge, Papa, bist du aber nun nicht dankbar, dass Gott dich erhalten hat bis zum heutigen Tag, dass du auch in meine und meiner Mutters Generation leben kannst? Das kannst du jetzt auch. Das Vorrecht hast du. Also Zeiten haben sich beendet. Und der alte Harms, der Pfarrer Harms, der sagte seinem Sohn, du sollst Pfarrer werden. Das war A und O. Das war das Z. Begann mit Z und hörte auf mit Z. Wir haben ja gehört. In Afrika haben wir ein Land, das heißt Sambia. Beginnt mit Z und endet mit A. Und dann kam ein führender Mann von Sambia zu uns auf der Missionsstation. Ich sagte, wie geht's in deinem Land? Ach, sagte, was denken Sie, wie kann es gehen, wenn ein Land mit Z beginnt und mit A endet? Das war denn genug gesagt, wie es dort aussieht. Also, lieben Freunde, da sagte der Vater, Louis, du wirst Pfarrer. Trotzdem er ein ganz kluger Junge war. Er war eines Tages unartig. Und dann hat der Vater gesagt, geh zum Badezimmer und lerne den 119. Psalm und du kommst nicht heraus, vor dem du den kennst. Nun, wer den 119. Psalm nicht kennt, der gehe nach Haus und blätter mal nach Psalm 119 und dann arbeite aus, wie lange sie daran gesessen hätten, um den auswendig. Und ich glaube, nach 1,5 Stunden, 2 Stunden kam er und fehlerlos den ganzen Psalm. Das sind Seiten voll. So. Einigen hat Gott es so geschenkt, nicht alle, nur wenige. Sagte Louis, du wirst Pfarrer. Und dann ist er hin, um Theologie zu studieren. Und er sagt, das war qualvoll. In der Zeit, sagt er an der Universität, ihre Theologie war nur Stroh. Wissen Sie, was Stroh ist? Trockenes Gras. Was die Kühe fressen und die Schafe und die Ziegen. Und dann kam er zurück und sagte, Vater, ich kann nicht mehr, ich gebe es auf. Da sagte der Vater, da ist er sehr zornig geworden und hat gesagt, über meinen toten Leib. Was du begonnen hast, das musst du zu Ende. Das war noch vom alten Holz. Alter Stahl, heutzutage sind wir ja alle Schokoladekinder und wenn die Sonne etwas warm wird, zerschmelzen wir. Aber die Alten, die hatten noch was Gutes an sich. Und dann ist er zurück und dann sagt er, er ist in die Bibliothek gegangen und hat sich Bücher herausgeholt von Gottesmännern. Und davon hat er gelebt. Und dann wurde er Pfarrer in seines Vaters Gemeinde. Und dann hat er das Evangelium verkündigt. Dann ist der Teufel aber wütend geworden. Ich glaube, 69 Mal, wenn ich mich nicht irre, musste er vor Gericht erscheinen. Die haben ihn beschimpft. Die haben gesagt, er säuft den Abendmahlswein. Und was nicht alles. Wenn der Herr Jesus sagte, wehe, wenn alle gut von euch reden. Wehe. Wenn man gegen den Teufel geht, dann ist die Hölle los. Und so war es denn zu Louis Harms Zeit. Aber dann geschah etwas, Gott begann zu wirken. Die jungen Bauernsöhne, die gingen nicht mehr zum Tanz, die soffen nicht mehr, vergeudeten ihre Zeit nicht mit Mädchen, sondern sagten,
Wir wollen am Sonntag nicht nur mehr ein Sonntag, wir wollen nicht nur ein Gottesdienst, wir wollen zwei.
Dann hat er begonnen, morgens einen Gottesdienst zu halten und nachmittags.
Dann kamen sie und sagen, zwei sind nicht genug, wir wollen drei.
Dann hat er Nachmittag noch einen Gottesdienst gemacht.
Und dann sagten die jungen Männer, jetzt wollen wir Missionare werden. Wir wollen nach Afrika und den Heiden von Jesus Christus sagen.
Und dann gingen sie nach Hamburg zur Universität, zur Uni, mit dem Professor zu reden.
Und die waren ja nicht gelehrt, hatten keine Titel.
So sagte der, geht zurück, ihr seid zu dumm, ihr könnt keine Prediger werden. So geschah es. Aber nun möchte ich Ihnen sagen, wie diese Louis Harms Christ wurde. Er sagt, eines Abends saß er bei Kerzenlicht und las seine Bibel. Er war auf der Suche. Er wollte diesen finden, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und wusste nicht, wohin.
Und er sagt, da las er Johannes Kapitel 17, Vers 3. Da heißt es, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahre Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.
Und er sagt, als er das Wort las, da wurde es Licht in seinem Herzen.
Das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahre Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.
Und er sagt, da kam das Leben, die Wahrheit und der Weg wurde praktisch erlebt in seinem Leben.
Da wurde Jesus Christus sein Ein und Alles. Und bis zu seinem Tode hat er Jesus Christus verkündigt. Der war sein Leben.
Aber nun zum Schluss. Was bedeutet das?
Das ist das ewige Leben,
dass sie dich, der dich gesandt hat, dass sie den, der dich gesandt hat, und Jesus Christus erkennen.
Dieses Wort in der griechischen Sprache hat große Tiefen.
In Matthäus 1, Vers 25, Sie kennen ja die Geschichte der Jungfraugeburt, wie Jesus in diese Welt kam. Und dann sagte Gott zu dem Josef, nimm Maria, deine Frau, zu dir. Und er tat es.
Denn das, was in ihr ist, ist von Gott, dem Heiligen Geist. Der hat sie beschattet.
Und er soll Immanuel heißen, genannt werden. Das bedeutet, Gott ist unter uns.
Und dann sagt der 25. Vers in Matthäus Kapitel 1.
Und Josef erkannte Maria nicht, bis sie ihren ersten Sohn gebar.
Genau das gleiche griechische Wort, dass sie Jesum Christum erkennen,
bedeutet nichts anderes als Josef hat Maria nicht erkannt, bis sie Jesus geboren hatte, in die Welt gebracht hatte, hat er sie nicht berührt.
Also, im Urtext, das Wort erkennen bedeutet die innigste Verbundenheit, die innigste Gemeinschaft, das intimste Verhältnis,
das der Mensch haben kann.
Jesus zu erkennen, ist, um innerlich mit ihm ganz eng verbunden zu sein.
Das Intimste, das engste Verhältnis mit Jesus Christus, das finden wir in den Worten, als sie im hohepriestlichen Gebet: Vater, ich bitte, dass sie eins sein sollen. So wie du und ich, du in mir und ich in dir.
Solch ein Verhältnis. Jesus ist in ihnen und sie in ihm.
In Offenbarung 3, Vers 20 sagt der Herr: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an.
Erstaunlich. Er klopft an die Tür seiner Gemeinde. Aber er ist nicht in der Gemeinde, er ist außerhalb. Ist das möglich? Eine christliche Gemeinde und Jesus Christ nicht drinnen, sondern draußen.
Sagt: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich zu ihm eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir.
Sehen Sie, Jesus Christus zu erkennen, bedeutet, dass er in uns ist und wir mit ihm. Er hält das Abendmahl mit uns, das Mahl mit uns und wir mit ihm.
Dass wir ganz eng verbunden sind mit ihm. Dass das ein inneres Band ist, das uns verbunden hat, ein engeres als Vater und Mutter, Frau oder Kinder. Dass er unser Leben ist, unser Ein und Alles.
Das bedeutet, Jesus Christus zu erkennen.
Dass wir von ihm erkannt werden und er von uns. Denken Sie mal an die samaritische Frau bei dem Jakobsbrunnen. Da kam sie und sie sagte: Gib mir zu trinken von dem Leben Wasser, dass ich nie wieder dürste. Er sagt: Ruf deinen Mann. Sie sagt: Ich habe keinen Mann. Er sagt: Du hast recht gesagt, du hast keinen Mann.
5 Männer hast du schon gehabt. Und den, mit dem du jetzt lebst, den wilde Ehe, gehört dir nicht. Der hat seine Frau und der hat seine Kinder.
Der ist nicht für dich bestimmt.
Als sie das hörte, lief sie davon, ging sie in die Stadt und sagt: Kommt alle hinauf, kommt her und schaut, ob dieses nicht der Messias ist.
Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe.
Sie wurde von ihm erkannt.
Er konnte durch sie schauen und ihr Leben.
Sie war erstaunt. Sie hatte vielleicht selber nicht die Männer gezählt. Aber Jesus zählt sie. In Hebräer 4, Vers 12 heißt es: Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig, schärfer als kein zweischneidiges Schwert. Es trennt Mark und Bein, Geist und Seele und ist ein Richter der Gedanken. Ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens.
Wenn wir Jesus begegnen, begegnen wir einen Richter, der unsere Gedanken und unsere Herzen richtet.
Denken Sie nur an sein Wort, wie scharf. Ihr habt gehört, ihr sollt nicht die Ehe brechen. Aber wenn ein Mann eine Frau ansieht, ihre zu begehren, hat er schon mit ihr die Ehe gebrochen. Ihr habt gehört, ihr sollt nicht töten. Aber ich sage, wenn einer mit seinem Bruder hadet und sich ärgert, ihn beschimpft, hat er ihn schon ermordet und er ist des höllischen Feuers schuldig.
ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und dann geht es weiter und sagt, keine Kreatur ist vor ihm unsichtbar, es ist aber alles los und entdeckt vor seinen Augen. Von dem reden wir. Von wem reden wir? Der Apostel sagt, von dem reden wir, bei dem nichts bedeckt ist. Alles ist bloß, alles ist offenbar. Hast du schon eine Begegnung mit dem gehabt? Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Stimmt das in Ihrem Leben? Können Sie das bezeugen, dass Jesus Ihr Weg ist? Keine ist dazu zu jung und keine ist zu alt. Keine ist zu fraulich und keine ist zu männlich. Das gilt uns alle. Christus ist unser Leben. Sterben ist Gewinn. Selig, der so lebt und das in Wahrheit sagen kann und dessen Leben bezeugt, Jesus ist mein Weg. Er ist meine Wahrheit. Er ist mein Leben. Der wird selig sterben. Dem ist der Tod Gewinn. Lasst uns beten. Wir danken dir, Herr, für dein heilig Wort. Wir danken dir für das Licht deines Wortes. Wir danken dir, dass dein Wort schärfer ist als irgendein zweischneidig Schwert und scheidet und trennt. Mark und Bein, Seele und Geist und bringt alles ans Licht. Und von dem reden wir. Vor dem sind wir ganz bloß. Vor dem können wir nichts verstecken. Da müssen wir alles ans Licht bringen. Denn du bist der Messias. Du bist, der sagt, ich bin. Du bist das Licht. Du bist auch das Gericht. Nun lass diesen heutigen Abend dazu dienen, dass wir vorbereitet werden auf den großen Tag, wenn auch wir herabgerufen werden aus dieser Welt. Nun, Herr, schenke, dass du auch der Weg bist, den wir gehen. Die Wahrheit, an der wir glauben. Und das Leben, das wir leben, in diese und in jene Welt.